Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir hier in diesem Raum und euch drüben im großen Saal und denen, die es vielleicht noch online anschauen. Simeons Lied, darum geht es heute Morgen. Ich lese am Anfang den Predigttext und damit man besser zuhören kann, gibt es ein Bild, was uns mit hineinnimmt in diese Situation. Ich lese. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Jetzt können wir das Bild wieder wegnehmen. Das war der Predigttext für heute. Ich möchte mit euch gerne heute Morgen diesen Predigttext unter einer Fragestellung lesen, einem besonderen Blickwinkel, nämlich der Frage, was ist eigentlich wesentlich in einer Zeit der Verwirrung? Was ist eigentlich wesentlich in einer Zeit der Verwirrung? Und wenn ich Verwirrung sage, dann meine ich gar nicht unbedingt, dass da so jemand ist, der uns verwirren will, sondern dass wir in einer Zeit leben, die zunehmend unübersichtlicher wird. Mir geht es so, dass ich manchmal einfach überfordert bin von der Menge der Informationen, die auf mich einströmen, die Vielfalt der Nöte und der Sorgen, die ich um mich herum sehe. Die Wissenschaftler haben dafür ein Wort, die Informationsüberflutung. Und auch dafür habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Wir müssen immer mehr Informationen in immer kürzerer Zeit verarbeiten, die uns auf immer mehr verschiedenen Kanälen erreichen. E-Mail, Telefon, verschiedene Messenger-Dienste, Chatgruppen. Und oft habe ich einfach keinen Überblick mehr, wer mich wo, wann, was gefragt hat und wo ich noch antworten und irgendwas machen muss und so weiter. Und dazu kommt ja noch eine globale Verwirrung, eine globale Vernetzung. Also jeder Teil dieser Welt ist übers Internet irgendwie gleich schnell zugänglich, direkt vor meiner Haustür, bei Bedarf direkt auf meinem Schreibtisch. Vielleicht macht ihr jetzt mal wieder das Bild von mir, sonst sind wir jetzt schon überfordert an dieser Stelle der Predigt. Und wenn ich so ins Internet gucke oder in die sozialen Medien, dann erfahre ich von Dingen, von denen ich vielleicht vor 20 Jahren nie gehört hätte. Von Umweltkatastrophen irgendwo in Sibirien oder im Südpazifik oder in der Arktis, genauso schnell wie von Kriegen wie jetzt in der Ukraine oder auch den vielen kleinen Kriegen, die uns immer wieder entgehen, weil sie nicht so wichtig sind und nicht in Europa sind, in Kurdistan oder an anderen Teilen der Welt. Ich erfahre von Demonstrationen, von Hinrichtungen in Gefängnissen im Iran und in anderen Teilen der Welt. Und manchmal, wenn ich das alles so sehe, dann bin ich so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Ich fühle mich hilflos und manchmal ein bisschen wie gelähmt. Wie soll ich das alles gleichzeitig wahrnehmen, dann auch noch sinnvoll darauf reagieren und mich dann auch noch möglichst überall da engagieren, wo es gerade nötig ist? Manche haben dafür auch diesen Begriff geprägt von Compassion Fatigue, also eine Mitleidsmüdigkeit. Wir nehmen so vieles um uns herum wahr, aber wir merken, dass wir es gar nicht schaffen, für alles, für jeden ein Herz zu haben. Und das merke ich auch bei mir. Und das sind die globalen Dinge. Dazu kommen ja noch so die kleinen Anforderungen des Alltags, Hausarbeiten, die man abgeben muss oder korrigieren muss in meinem Fall, tägliche Anforderungen im Beruf, auf dem Schreibtisch, in der Familie, in Beziehungen und sonst wo. Und dann für uns Christen noch eine andere Dimension der Verwirrung, nämlich die vielen Stimmen, die auf uns einprasseln und die uns sagen, das, was ihr da glaubt, das passt doch nicht mehr in unsere moderne Zeit. Die Welt ist so viel komplexer geworden, sie hat sich so weiterentwickelt. Die alten Antworten dieses alten Buches der Bibel, die passen doch heute nicht mehr, die greifen nicht mehr. Wir brauchen einen neuen, einen anderen, einen modernisierten Glauben. Wir müssen uns und eigentlich auch das Evangelium neu erfinden. Eine verwirrende Welt. Wie bleibt man in so einer Welt und in so einer Zeit fokussiert auf das Wesentliche? Woran heftet man seinen Blick, um ihn nicht permanent schweifen zu lassen? Und hier können wir, glaube ich, heute Morgen etwas lernen von Simeon. Ich habe mir drei Dinge notiert, wie sollte es anders sein bei einer Predigt? Drei Dinge, die wir von Simeon lernen können. Und das erste ist, festhalten an den Verheißungen. Wir haben hier Simon, von dem wir hier lesen, im Lukas-Evangelium, zweiten Kapitel, ist ja eigentlich nur die eine Hälfte eines lukanischen Geschlechterpärchens, so nennen wir das in der Bibelwissenschaft. Also, der Evangelist Lukas, der erzählt seine Geschichten ganz oft und sehr gerne so, dass er Frauen und Männer ganz bewusst Seite an Seite stellt. Also, in den ersten Kapiteln des Lukas-Evangeliums, wir haben es in den letzten Wochen schon gehört, da haben wir zum Beispiel Zacharias und Elisabeth, dann haben wir Maria und Josef, jetzt haben wir Simeon und Hanna. Und so geht das immer weiter im Lukas-Evangelium. Da gibt es zum Beispiel das Doppelgleichnis vom Hirten, der sein Schaf verliert, und von der Witwe, die ihre Münze verliert und sucht. Wir haben Jüngerinnen Jesu und Jünger Jesu. Wir haben die Auferweckung eines Jünglings in Nain und die Auferweckung der Tochter des Jairus. Wir haben zweimal eine Heilung am Sabbat. Alles nur bei Lukas. Ein Mann mit einer verkrüppelten Hand und eine Frau mit einem verkrümmten Rücken. Und wenn wir dann weiterlesen, Apostelgeschichte, die ist auch von Lukas geschrieben, da haben wir Hananias und Sapphira, wir haben Priscilla und Aquila und noch viele andere Pärchen. Warum macht der Lukas das? Er will deutlich machen, in Gottes Reich geht es immer um alle Menschen. Und deswegen auch ausdrücklich um Männer und Frauen. Auch wenn es dann bei ihm oft so ist, dass trotzdem nur die Männer zum Reden kommen. Die Frauen, die glänzen meistens durch das, was sie so tun. Aber es lohnt sich, das anzuschauen. Die sind nämlich oft das Vorbild und die Männer, die reden dann dazu. Okay. Ja, wir müssen das heute nicht mehr so aufteilen in den Rollen, aber wir lernen, beides gehört zusammen, reden und tun. Und auch Männer und Frauen. Also, ich lade euch ein, wenn ihr nach Hause kommt, auch die Geschichte von Hanna zu lesen, die zwar nichts sagt, aber ganz viel tut, von dem man lernen kann. Ich soll mich heute Morgen auf das Lied von Simeon konzentrieren, das werde ich tun. Also, trotzdem, wofür steht dieses Pärchen Simeon und Hanna? Sie stehen für Menschen, die sich ein ganzes langes Leben lang und bis ins hohe Alter hinein an den biblischen Verheißungen orientieren und festhalten und die sich nicht davon haben abbringen lassen, durch all die Jahrzehnte, die sie jetzt schon leben. Beide sind in hohem Alter und beide werden beschrieben als Menschen, die in Erwartung und in Hingabe an Gott leben. Beide haben ihr Leben lang gewartet. Ich lese das nochmal vor, von Simeon heißt es, dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er werde den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und dann heißt es ein paar Verse weiter von der Hanna. Es gab eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nachdem sie Jungfrau gewesen war, hatte sie 7 Jahre lang mit ihrem Mann zusammengelebt und war jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Also 24/7, Woche für Woche für Woche. 87, 84 Jahre. Zwei Menschen, die an den Verheißungen Gottes festhalten. Verheißungen, die sie kennen aus ihrer Heiligen Schrift und aus dem Reden des Heiligen Geistes in ihrer Lebenszeit. Und jetzt, in dem Moment, wo Jesus geboren wird, da sehen sie, wie ihre Erwartungen erfüllt werden. Sie kommen an dem Ziel an, auf das sie ein Leben lang gewartet haben, hingearbeitet haben, hingebetet haben, hingefastet haben und hingewartet haben. Und dieses Ziel haben sie in all der Zeit nicht aus den Augen verloren. Und ich habe mir gedacht, so würde ich gerne leben, wenn ich mal 84 bin, sollte ich so alt werden. So wie die Hanna. 84 Jahre und immer noch festhalten an den Verheißungen, jeden Tag im Tempel zum Beten. Und wenn man sich das mal überlegt, was haben Simeon und Hanna in ihrem Leben schon alles so gesehen? An Veränderung, an Lebenszeit, an Wandel. Die haben beide noch die Blütezeit des israelitischen oder jüdischen Königreiches erlebt. Jüdische Könige Anfang des ersten Jahrhunderts vor Christus, bevor dieses Königreich dann unterging in Bruderstreitigkeiten in der königlichen Herrscherfamilie, einem blutigen Bürgerkrieg in Israel zwischen progressiven und traditionellen Kräften, die es gab im Judentum. Und schließlich den Einzug der Römer in Jerusalem, die Römer, die ins Land gerufen wurden, um diesen Streit zu schlichten. Wie viel Hoffnung und wie viel Enttäuschung haben die beiden erlebt? Und auch wie viel Veränderung? Einen radikalen kulturellen Wandel, eine Explosion der Modernisierung. Der König zu dieser Zeit war jetzt Herodes der Große, der ist bekannt dafür, dass er alles umgebaut hat im Land. Riesengroße Tempel, Stadien, Paläste, überall in Israel findet man Bauten, die von diesem Herodes dem Großen waren. Und bestimmt gab es in ihrer Zeit auch viele, die ihnen gesagt haben, Mensch, ihr beiden alten, ehrwürdigen Menschen, ihr mit eurem alten Glauben an diesen Messias. Das ist doch ein Relikt aus alter Zeit. Die Zeiten haben sich gewandelt, die Welt dreht sich weiter. Jetzt sind die Römer unsere Hoffnung und nicht irgendein altes Buch, in dem irgendwelche alten Verheißungen stehen von vor Hunderten von Jahren. Und ich kann mir vorstellen, wie die beiden Tag für Tag immer wieder in den Tempel kamen, um zu hoffen und zu warten und zu sagen, trotzdem halten wir fest. Und ich kann mir vorstellen, wie sie erlebt haben, wie links und rechts von ihnen Menschen diese Hoffnung verloren haben und diese Erwartung. Vielleicht haben sie Kinder gehabt oder Enkelkinder, die sich vom Glauben abgewendet haben oder sich einem neuen, einem anderen Glauben zugewandt haben. Vermutlich haben sie auch selber manchmal Zweifel gehabt oder sind einfach müde geworden. Aber sie haben nicht losgelassen. Sie haben festgehalten an den Verheißungen, die Gott in ihr Leben hineingesprochen hat, durch die Schrift und durch das Reden des Heiligen Geistes. Wie sieht es bei euch aus mit den Verheißungen? Welche Verheißungen hast du? Und wie leicht oder wie schwer fällt es dir, festzuhalten an diesen Verheißungen? Den Verheißungen, die du in der Bibel liest, auch wenn die Welt um dich herum so anders aussieht und sich scheinbar immer schneller dreht? Welche Rolle spielen Verheißungen, die der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen hat? Vielleicht hier in diesem Haus, in Gebetszeiten, vielleicht irgendwo ganz anders in der Gemeinde, wo du früher mal warst oder herkommst. Vielleicht Verheißungen, die du vor vielen Jahren bekommen hast und die sich immer noch nicht erfüllt haben. Und du wartest und wartest darauf, dass sie sich erfüllen. Simeon und Hanna haben sich nicht abbringen lassen von diesen Verheißungen. Sie haben sich nicht abbringen lassen von ihrer Bibel, trotz allem Gegenwind. Und sie haben sich auch nicht abbringen lassen von dem, was der Heilige Geist zu ihnen gesprochen hat, obwohl es lange auf sich warten ließ. Und dann schließlich kommt der Moment, wo sich die Verheißungen dann doch erfüllen. Ich lese das nochmal aus unserem Text. Dann nahm er ihn auf seine Arme, Jesus, und lobte Gott und sprach, Herr, jetzt lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Was für ein Moment. Das Warten hat sich gelohnt. Das Festhalten hat sich gelohnt. Das Festhalten an den Verheißungen. Und das war die erste wichtige Strategie, einen Blick für das Wesentliche zu behalten in einer Zeit der Verwirrung. Jetzt noch ein zweites. Das zweite ist, die Augen auf Jesus richten. Die Augen auf Jesus richten. Ich lese es nochmal. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Es ist spannend, wonach Simon Ausschau hält. Ja? Es gibt so vieles zu sehen in der Welt, aber seine Augen haben den Heiland gesucht. In all dem Getümmel seiner Zeit, in all den Verwirrungen, in all den Veränderungen, die es auch damals schon gab. Er ist da in dem Tempel, da waren Tausende von Menschen, aber sein Blick heftet sich auf dieses Kind. Und auch da habe ich gedacht, so möchte ich gerne leben. Den Blick fokussieren auf Jesus. Den Blick nicht abschweifen lassen, den Blick nicht verwirren lassen, sondern den Blick heften auf Jesus. Es gibt so vieles, was meine Aufmerksamkeit fordert. Vieles, was mich ablenken will und was meine Gedanken in Beschlag nehmen will. Und in diesen vielen braucht man diesen Simeon-Blick. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Jetzt habe ich Frieden. Jetzt ist alles gut. Ich glaube, dass wir gerade in einer verwirrenden Zeit diesen klaren Blick für Jesus brauchen. Einen Fixpunkt, auf den wir unsere Augen richten können. Nicht um alles andere auszublenden oder den Blick vor der Welt zu verschließen, sondern weil wir die Welt nur von diesem Fixpunkt her verstehen und einordnen und richtig wahrnehmen können. Ich möchte mit euch ein kurzes Gedankenexperiment machen. Und dafür habe ich euch hier ein Bild mitgebracht. So, und ich bitte euch jetzt mal, eure Augen zu fixieren auf diesen roten Stern da in der Mitte und nicht woanders hinzugucken, immer nur auf den roten Stern. Ich lese noch einmal unsere Verse und während ich lese, guckt ihr immer nur auf den Stern in der Mitte. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. So, jetzt nehmen wir das Bild weg, beziehungsweise zeigen mal was Weißes. Hier gibt's auch eine weiße Wand an der Seite. Schaut mal irgendwo hin, irgendwo, wo ihr eine weiße Wand habt oder hier vorne hin. Merkt ihr was? Bei manchen hat's geklappt. Bei Steffi nicht. Du hast zu viel richtig hingeguckt. Manche haben was gesehen. Und zwar, dass dann auch da, wo man eigentlich nichts sieht, auf der leeren Wand oder woanders, plötzlich das Bild von Jesus erscheint. Warum? Weil es sich eingebrannt hat in unsere Seele. Oder in dem Fall unsere Netzhaut. Aber ich glaube, das Gleiche gilt für die geistliche Welt. Wenn wir unseren Blick fixieren auf Jesus und an Jesus festhalten und dann in die Verwirrung dieser Welt hineinschauen, dann schauen wir plötzlich nicht mehr wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern wir schauen auf diese Welt und sehen in ihr Jesus. Und wir fokussieren uns auf das, wo Jesus gegenwärtig ist in dieser Welt. Wir schauen auf das, wo Jesus am Werk ist. Wir fragen danach, wo Jesus gerade sein Königreich baut. Und wir fragen danach, wo wir dazu beitragen können. Wir schauen auf die Welt und fragen danach, wie kann ich diese Welt lieben, so wie Jesus sie liebt. Und das heißt, wir lassen unsere Gedankenwelt nicht prägen und formen von dem, was von außen auf uns einprasselt, sondern wir lassen es formen, von Jesus her. Wir lassen unser Leben nicht bestimmen von Facebook-Algorithmen, die uns irgendwas über den Bildschirm spülen, sondern wir sehen tiefer und fragen danach, wo ist hier Jesus? Und wir sehen Jesus dann, egal wohin wir schauen. Wir sehen ihn in den Bildern des Leids, die wir vielleicht im Fernsehen sehen. Wir sehen ihn inmitten von dem vollen Schreibtisch, der vor uns ist. Oder wir sehen ihn vielleicht in den Augen des Nächsten, der uns braucht. Jesus im Blick behalten. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. So behältst du das Wesentliche im Blick mitten in einer verwirrenden Welt. Hefte deinen Blick auf Jesus und dann schau dich um in der Welt und entdecke Jesus mitten in den Irrungen und Wirrungen einer Welt, die nur scheinbar ohne ihn unterwegs ist. Und jetzt noch das Dritte, das ist kurz, wie so oft, das Dritte. Also das Erste war Festhalten an den Verheißungen, zweitens den Blick auf Jesus heften, drittens die Welt in den Blick bekommen. Die Welt in den Blick bekommen. Das ist nur ein kurzer, aber doch wichtiger Gedanke. Simeon heftet seinen Blick auf Jesus, aber er tut das, weil sein Jesusglaube eine Weltperspektive hat. Der Jesusblick ist kein Tunnelblick. Das habe ich gerade schon im zweiten Punkt versucht zu sagen, sondern du nimmst das Bild von Jesus mit in die Welt, wenn du sie siehst. Ein Bild, was sich in deine Seele eingebrannt hat. Und auch in Simons Lied geht das so weiter. Die letzten zwei Verse öffnen diese Weltperspektive von Jesus her. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern der Welt. Ein Licht zur Erleuchtung der gesamten Völkerwelt und zum Preis deines Volkes Israel. Also, was lernen wir daraus? Auf Jesus fokussieren heißt nicht, sich einzuigeln auf einer kleinen und scheinbar sicheren Insel des Glaubens oder hinter den sicheren Mauern der Gemeinde, sondern es heißt, von diesem Jesus-Fokus her die Welt in den Blick zu bekommen und die Welt zu verändern. Dieser Jesus, auf den wir hier unseren Blick heften, ist der Heiland dieser Welt. Oder in dem Lied wurde es übersetzt mit Retter. Aber im alten Lutherdeutsch ist es Heiland. Und das ist ein schönes Wort. Das ein Wort, das auch nur im Lukas-Evangelium auftaucht. Der Heiland. Und das taucht bei Lukas immer und immer wieder auch auf, auch in der Weihnachtsgeschichte. Dieses Wort ist ein sehr spannendes Wort. Es hat eine ungemeine Dynamik. Heiland war nämlich, Soter auf Griechisch, Heiland war der Titel, dem die Nachfolger von Alexander dem großen Weltherrscher, des Herrschers des größten Weltreiches der Antike, seine Nachfolger gaben sich den Titel Heiland, Soter. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, in der jüdischen Bibel, in der griechischen Übersetzung, taucht dieses Wort Heiland auch ganz, ganz oft auf. Und zwar wo? Es ist eine griechische Übersetzung für Gott. Also in der jüdischen Bibel, es war das wie so eine heimliche Revolution gegen diesen Kaiserkult. Zu sagen, unser Heiland ist nicht der Kaiser, sondern Gott ist unser Heiland. Kein Regierungsprogramm, kein Weltreich, sondern Jesaja 43, Vers 11. Ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Jesaja 45, Vers 21. Tut es kund, bringt es vor, beratet miteinander. Wer hat dies hören lassen und von Alters her und Vorzeiten verkündigt? Hab ich's nicht getan, der Herr? Es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und ein Heiland. Und es ist keiner außer mir. Ihr könnt das mal mit Bibel-Google selber nachchecken. Immer das Wort Heiland suchen bei bibelserver.de oder so. Also was macht der Simeon hier? Er schaut auf dieses kleine Kind in seinen Armen. Und er weiß, in diesem kleinen Kind steckt genug Licht, um die ganze Welt zu erleuchten. Und auch noch das Volk Israel, zu dem er selbst gehört. Das ist das Geheimnis, wenn wir das Wesentliche suchen innerhalb einer verwirrenden Welt. Wenn wir den Blick auf diesen einen Punkt richten, dann wird von diesem Punkt aus die ganze Welt erleuchtet und die ganze Welt hell. Und umgekehrt, wenn wir unseren Blick auf die Welt richten und von der Welt einfangen lassen, dann geht uns das Wesentliche verloren und wir sehen viel Dunkelheit und nur noch wenig Licht. Und deshalb möchte ich diese drei Dinge lernen aus Simeons Lied. Erstens, festzuhalten an den Verheißungen, auch wenn alle anderen sie mir ausreden wollen. Zweitens, die Augen auf Jesus zu richten, auch wenn alles andere meine Aufmerksamkeit fordert. Und drittens, die Welt im Blick zu behalten, aber von Jesus her, der allein der Heiland ist und sie heil machen kann. drei Strategien, das Wesentliche im Blick zu behalten, inmitten einer Welt der Verwirrung. Ich lese zum Abschluss nochmal das Lied des Simeon und wir schauen nochmal das Bild von Simeon. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Völkerwelt und zum Preis deines Volkes Israel. Amen. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen fürs Gebet und für den Lobpreis und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten am Anfang, während die Band auf die Bühne geht. Wenn ihr wollt, steht doch dazu auf. Wir wollen das Licht des Heilandes einladen in unser Herz. Vielleicht überlegst du einen Moment, wo du den Blick verloren hast auf Jesus, wo du dir das wünschst, Jesus wieder in den Fokus zu kriegen. Oder wo du Dunkelheit hast in deinem Herzen, Verwirrung, wo du ja dieses Licht des Heilandes brauchst. Herr Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist, als der Heiland, der Mittelpunkt. Herr, wir stehen vor dir als Menschen, die in Erwartung und in Hoffnung leben und die doch so oft auch Hoffnung und Erwartung verloren haben, wo wir merken, dass uns vieles hin und her reißt, viele Winde der Zeit. Herr, und ich bete für die unter uns, die Not haben, festzuhalten an den Verheißungen, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist in ihr Herz wirkst, dass du das festmachst, was ins Wanken geraten ist. Herr, dass du Verheißungen neu bestätigst, dass du jetzt redest durch deinen Heiligen Geist, Verheißungen neu auffrischt. Herr, ich bete für die unter uns, die den Blick verloren haben für das Wesentliche, die nicht wissen, woran sie ihren Blick heften können, dass du ihnen dich selbst vor Augen malst. Herr, ich bete, dass du dieses Bild von Jesus in unseren Herzen wieder neu aufleuchten lässt. Herr, ich bete auch für die von uns, die die Welt neu in den Blick bekommen wollen, die ja, sich wünschen, dass du ihnen neu einen ja, Blick gibst für das, was du tust in der Welt, dass du Erbarmen ausschüttest, Barmherzigkeit, Berufung vielleicht auch da, wo wir Licht in der Welt sein können. Herr, wirke du jetzt in dieser Gebetszeit und Anbetungszeit. Richte unseren Blick auf dich. Lass uns merken, was wir dir zu bringen haben, wenn wir jetzt vor dich kommen. Amen.